Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind. Egal, ob wir über die Klimakrise, die marode Infrastruktur, die Rente oder den digitalen Analphabetismus in Deutschland reden, dahinter steht immer wieder das gleiche Grundproblem, die Generationengerechtigkeit.
Ich bin sauer, dass wir als zukünftige Generationen einfach scheinbar nicht ernst genommen werden.
Ich habe schon viel erfahren und erlebt und das sehen manchmal junge Menschen nicht.
Das ist zum Beispiel das Thema, dass unter 18-Jährige nicht wählen gehen dürfen. Das ist ein Ding meiner Meinung nach.
Wir wollen erreichen, dass Politik jünger wird, dass auf Jugendliche Rücksicht genommen wird, dass darüber nachgedacht wird, wie die Welt in 50 Jahren aussehen kann und wie erreicht wird, dass es überhaupt noch eine Zukunft für Jugendliche in 50 Jahren geben wird.
Stimmen aus den Medien von Alten und von Jungen, die sich für Generationengerechtigkeit engagieren. Das alles bringt uns zu der Frage, verspielen die Alten unsere Zukunft? Diskutieren möchte ich das mit Franz Müntefering, SPD-Urgestein kann man schon sagen, zweimal Vorsitzender, jetzt Vorstand der BAXO, der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation und gerade 80 geworden. Ich grüße Sie, Herr Müntefering.
Hallo, ich grüße Herr Götzke.
Und mit dem Publizisten Wolfgang Gründinger, ehemals SPD-Mitglied, unter anderem Autor des Buches Alte Säcke Politik und 35 Jahre alt. Hallo.
Hallo, grüß Sie.
Herr Gründinger, verspielen die Alten unsere Zukunft? Sie haben das Wort.
Es ist schwer zu sagen, die Alten verspielen die Zukunft der Jungen, denn die Alten gibt es ja nicht. Aber was wir schon merken, ist, dass jedes zweite Mitglied von SPD und CDU, CSU, also die Regierungsparteien, über 60 Jahre alt ist, dass jede dritte Wählerin, jeder dritte Wähler über 60 Jahre alt ist. Und das macht etwas mit unserer Demokratie, mit den Themen, über die wir sprechen, mit denen auch Kanälen, über die wir kommunizieren und einfach mit unserer Kultur in der Politik und auch in der Gesellschaft. Und da müssen wir schon aufpassen, dass wenn die Alten immer mehr werden und die Jungen immer weniger werden, dass da nicht die Jungen unter den Tisch fallen.
Herr Müntefering, Ihre Entgegnung, verspielen die Alten unsere Zukunft?
Also Gerechtigkeitsfragen gibt es immer, die gibt es auch zwischen Generationen, das ist auch nicht neu, aber die wichtigen, großen Gerechtigkeitsfragen, die laufen eigentlich zwischen Reich und Arm, die laufen zwischen sittenwidrig niedrigen und sittenwidrig hohen Löhnen, da geht es um Egoismus und um soziales Handeln, da geht es um reaktionäre und liberale Positionen, da geht es um Fremdenfeindlichkeit und Demokratie. Also die Unterschiede sind quer zu den Generationen und es gibt vernünftige Alte und vernünftige Junge und vernünftig dazwischen und die müssen sich unterhaken, dann ist das Problem zu lösen.
Herr Gründinger, ist es also nicht ein bisschen einfach, die politischen Probleme auf einen Generationenkonflikt zu schieben, also einfach die Alten dafür verantwortlich zu machen?
Na, wie schon gesagt, die Alten gibt es ja nicht. Aber tatsächlich ist das Alter auch ein Konflikt in der Gesellschaft, den darf man nicht einfach beiseite schieben und sagen, da gibt es Vernünftige und Unvernünftige, da müssen einfach die Vernünftigen zusammenarbeiten, weil es gibt ja auch sowas wie, sagen wir mal, Frauenpolitik. Und da sagt man auch nicht, ja, für die Frauen können wir keine Politik machen, weil da gibt es ja so viele Unterschiede und da vernachlässigen wir vielleicht die Konflikte zwischen Arm und Reich, die es ja auch gibt in der Gesellschaft. Und wir merken ja gerade auch jetzt bei den Demonstrationen gegen Uploadfilter im letzten Sommer oder bei den Demonstrationen seit einem Jahr gegen die Klimapolitik der Bundesregierung und bei vielen anderen Gelegenheiten, dass hier eine junge Generation da ist, die nicht wählen darf, die auf die Straße geht, der man aber kein Mitbestimmungsrecht zugesteht und die einfach jetzt ihre Stimme erhebt, weil sie eben auch das muss, weil sie keine andere Stimme hat, weil sie in der Demokratie bisher nicht zählt, weil sie zu wenige sind, weil sie nicht mal ein Wahlrecht genießt. Und die jetzt sagen, wir müssen umso lauter, umso bunter auftreten, um überhaupt Gehör zu finden in einer Demokratie, die von den Älteren geprägt ist.
Ob sie wirklich Gehör finden, das wollen wir gleich noch besprechen. Ich möchte jetzt erstmal auf so ein paar Themenfelder eingehen, an denen sich der Generationenkonflikt vielleicht ganz gut festmachen lässt. Vielleicht mal nicht mit der Klimapolitik anfangen, sondern mit der schwarzen Null, Herr Müntefering. Sparen wir auf Kosten künftiger Generationen mit der schwarzen Null?
Also das heißt, man könnte mehr investieren, man sollte mehr investieren, aber das ist ja nicht nur eine Frage, wo wir die Jungen hängen lassen, sondern das gilt auch für Berufstätige, das gilt für Ältere. Das heißt, mehr Straßen bauen und besseren ÖPNV, das ist doch nichts, was sich gegen eine Generation wendet, sondern das ist etwas, was allen Generationen wichtig ist und wo wir sicher einiges aufzuholen haben in den nächsten Jahren. Nur ist das keine Sache, die sich gegen Generationen richtet, sondern das ist ein Problem, was die Gesellschaft insgesamt trifft.
Da denke ich mal, gibt es Zustimmung von Wolfgang Gründinger?
Also mit Franz Müntefering eint mich, dass auch ich die Politik der schwarzen Null für nicht sehr sinnvoll halte, weil die schwarze Null an sich nichts aussagt. Denn wir müssen immer gleichzeitig drauf gucken, wie viel wird investiert und in was wird investiert. Was mich eher beschäftigt ist, dass man für Ausgaben für Bildung zum Beispiel oder für digitale Infrastruktur wirklich sehr lange kämpfen muss und am Ende passiert schon was, aber nach langem zähen Ringen passiert wirklich sehr spät, so ein bisschen. Ich erinnere mal an die Geschichte des Digitalpakts für die Schulen, der sich über Jahre gezogen hat, dann wieder zurückgenommen wurde, dann wieder im Bundesrat landete und irgendwann nach langem Ringen waren da mal so 5 Milliarden Euro dann doch irgendwann mal übrig, über 5 Jahre gerechnet. Oder ich erinnere mal auch an die Investitionen in Breitbandinfrastruktur, also in Internet, in digitale Infrastruktur, die unser Land erst zukunftsfähig macht. Da waren sich die Parteivorsitzenden der 3 Regierungsparteien lange einig, dass man für so neumodischen Krams kein Geld ausgeben muss. Da fiel die 1 Milliarde, die im Koalitionsvertrag vereinbart war, dann gleich wieder raus, erstmal im Haushalt. Und da musste wieder erst darum gekämpft werden, dass man überhaupt ein bisschen Geld bekommt. Also dabei, gerade bei Investitionen in die Zukunft, muss immer lange gekämpft werden, während zum Beispiel für konsumtive Ausgaben in der Rente, Rente mit 63 zum Beispiel oder die Mütterrente, über Nacht wirklich große Geldtöpfe geöffnet werden, ohne dass da die Altersarmut überhaupt effektiv bekämpft worden ist. Man gönnt den Eltern ja, dass sie früh in Rente gehen, aber das Geld muss irgendwo herkommen. Und dann sage ich ja, wenn die Kassen noch voll sind, dann geht das vielleicht, aber wenn die Kassen leerer sind oder wenn investiert werden soll in Zukunftsausgaben, dann würde ich eher sagen, sollte man vielleicht lieber da erstmal investieren und dann, wenn noch was übrig ist, kann man es gerne auch noch woanders verwenden.
Also das sind ja alles, lieber Wolfgang Grüninger, das sind ja alles wichtige Punkte, das ist klar, nur das ist alles keine Sache, die unter Generationengerechtigkeit abzugleichen ist. Als ich in die Schule ging, haben 10% das Abitur gemacht, vielleicht 8%. Heute sind das 50%. Wir haben viel Geld ausgegeben für die Verbesserung der Schulen, der Ganztagsschulen, der Kitas. Da bin ich selbst mit dabei gewesen seit 1998, viel Geld eingesetzt. Dass immer noch mehr ausgegeben werden müsste, ist richtig. Und natürlich, immer muss man sehen, bei jedem Menschen fängt die Welt neu an und da vorne ist der Anspruch da, dass die instand gesetzt werden, für sich selbst klug zu sein, zu lernen, aber auch die Wohlstandsfähigkeit des Landes zu sichern. Das ist auch etwas, was wir von der nachwachsenden Generation erwarten. Insofern ist das alles richtig. Es muss immer wieder nach vorne geblickt werden, aber das ist Unsinn, so zu tun, als ob das zwischen den Generationen, gegen die Generationen stattfindet, sondern wir wissen alle, wir müssen das Ganze immer auspendeln und das ist auch mit dem Geld ausgeben so. Es muss auch dann morgen noch was da sein. Also die Straßen müssen da sein, aber Geld muss morgen auch da sein.
Genau, und eben.
Ja. Geld gibt es ja genug
und
momentan.
Ein großes Missverständnis ist dabei einfach, und das sage ich in deiner Argumentation, du argumentierst zu statisch. Die Dinge verändern sich, die Dinge wandeln sich. Und das, was vor 20 Jahren noch ein Thema war, ist heute vorbei. Jetzt kommen neue Themen und das wird auch in Zukunft so sein. Und da müssen die Alten und die Jungen hellwach sein und nach vorne gucken, sagen, was sind jetzt die neuen Sachen, um die wir uns kümmern müssen.
Ja, aber fehlt den Alten nicht gerade beim Thema Digitalisierung auch das Verständnis dafür, dass da schnell und auch anders gedacht werden muss, Herr Müntefering?
Nein, das ist eine neue Technik. Neue Techniken sind gut. Das haben wir selbst erlebt in meinem Älterwerden. Viele Dinge, die technisch neu da sind, die man lernt. Und dann lernt man, aller Fortschritt hat auch immer seine Ambivalenzen. Das heißt, man muss auch immer im Blick behalten, was ergibt das eigentlich. Aber dass mit der Digitalisierung natürlich eine neue Möglichkeit der Kommunikation entstanden ist und dass da viele Chancen drinstecken, das ist ganz klar. Und insofern muss man da auch dafür sorgen, dass diese Infrastruktur auch im ganzen Land, auch in den schwächer entwickelten Gebieten da ist. Aber ich sage nochmal, was hat das mit Generationengerechtigkeit zu tun? Das ist eine Frage, wie Gesellschaft sich verändert und wandelt und immer bereit sein, den nächsten Schritt nach vorne zu tun. Das wird bei den Jungen, die heute jung sind, nicht anders sein, wenn sie älter sind.
Herr Gründiger.
Aber Franz, also wobei ich dir zustimme, ist auf jeden Fall, wir kennen es schon ein bisschen länger, dass wir nicht so etwas brauchen wie einen Krieg der Generationen, der öfter mal ausgerufen worden ist. Denn einen solchen Krieg, wenn man ihn nennen wollte, könnten die Jungen ja auch gar nicht gewinnen, denn sie sind weniger. Sie haben nicht die Wählerstimmen, sie haben nicht das Geld, sie haben nicht die Macht. Und insofern wäre es schon strategisch ganz falsch, den Jüngeren, ich bin ja mittlerweile auch mittelalt mit 35 Jahren, zu raten, jetzt einen Konflikt der Generationen vom Zaun zu brechen. Aber was wir schon haben, ist eben, dass es andere Werte, andere Interessen, andere Lebenslagen gibt. Zwischen alt und jung, genauso wie zwischen anderen Milieus und Bereichen der Gesellschaft. Und da müssen wir aufpassen, dass es nicht zu Entfremdung kommt. Und wenn du jetzt sagst, bei der Digitalisierung, das ist gar kein Generationenkonflikt. Naja, aber die Älteren haben es einfach nicht, die hatten es nicht auf dem Zettel, die hatten es nicht auf dem Schirm, als vor einem halben Jahr im Europawahlkampf auf einmal so ein blauhaariger Typ auf YouTube, den kein Mensch kannte, ein Video gemacht hat und das innerhalb von wenigen Tagen millionenfach gesehen worden ist und die Jungen ganz anders gewählt haben als die Älteren. Und da gibt's einfach andere Lebenslagen, da gibt's andere Werte auch. Ich erinnere mal an die Debatte um die Ehe für alle, da die CDU in Berlin eine Mitgliederumfrage gemacht, ob sie dafür oder gegen die Ehe für alle sein soll. Und 2/3 der alten CDU-Mitglieder in Berlin haben dagegen gestimmt und 2/3 der CDU-Mitglieder unter 30 haben dafür gestimmt. Also bereits innerhalb einer Partei, die ein Wertefundament doch gemeinsam haben will. Und sogar innerhalb einer Stadt gibt es so massive Unterschiede bei den Werten zwischen alt und jung, und das zieht sich wirklich über viele Bereiche hindurch. Und deswegen bin ich ein guter Freund davon zu sagen, wir müssen gemeinsam mehr reden, damit wir die Älteren, und zwar auch die, die bisher nicht so aufgeschlossen sind, auf die Seite der Jungen ziehen. Denn ohne die Alten können es die Jungen gar nicht schaffen.
Du musst lernen und ihr müsst lernen, dass man das Neue, was kommt, auch vermittelt, an die Älteren auch gibt. In meiner Jugendzeit gab es auch viele Dinge, für die wir gekämpft haben. Und ich war bei denen, die gesagt haben, wir wollen eine liberalere Gesellschaft haben. Und wir haben in der Koalition mit Gerd Schröder viele Dinge beiseite geräumt, was die Benachteiligung von Frauen anging. Da ist immer noch eine ganze Menge zu tun, aber auch was gleichgeschlechtliche Beziehungen angeht. Und all die Dinge, über die lange nicht diskutiert werden konnte. 1965 gab es noch einen Innenminister, der hieß Würmling, der sprach von der gemeinschaftsersetzten Berufstätigkeit der Frauen. Das war die Lage damals. Da waren wir die Jungen. Da haben wir denen gesagt, nein, das geht weiter. Das ist ja eine neue Zeit. Wir müssen eine neue Zeit. Das ist bei euch auch so. Aber die Unterstellung, wir, die Älteren wollten die Jüngeren deckeln und sie wollten sich nicht verändern, die ist grundfalsch und die ist auch gefährlich.
Aber liegt es nicht auch daran, dass Sie damals in Ihrer Generation nicht in einer so großen Minderheit waren wie heute die Jungen und die Alten nicht so sehr die Politik dominierten wie heute?
Na gut, ich meine, mit der Minderheit der Jungen in den Entscheidungsgremien, ja, was die, wenn in den großen Parteien wenig junge Leute sind, ja, dann müssen die Jungen in die großen Parteien kommen. Das haben wir damals auch getan. Die schöne sozialistische Arbeiterlied, die Gedanken sind frei, habe ich immer gerne gesungen. Aber irgendwann habe ich kapiert, reicht nicht. Das Besserwissen reicht nicht. Ich bin mit 25 auf den Platz gegangen in die Partei und habe da angefangen mitzuhelfen. Und dann merkt man, alles nicht so leicht, wie man sich das vorgestellt hat. Aber man muss mitmachen. Es kommt nicht darauf an, dass man es besser weiß und dass man es besser macht. Und auch die, die jetzt demonstrieren, meine große Sympathie haben dabei in Sachen Umwelt, die müssen wissen, sie müssen in die Entscheidung rein. Sie müssen in den Bundestag, sie müssen in die Parteien, sie müssen von mir aus selbst eine Partei machen, wenn es gar nicht anders geht. Aber sie müssen nach den Regeln der Demokratie die Sachen versuchen zu verändern und sich nicht an die Seite stellen und sagen so, ihr müsst das jetzt mal machen für uns. Also das ist mein Appell an die Jungen.
Herr Gründinger, ist das Grundproblem, auf die Straße gehen, demonstrieren, das ist das eine, aber man will partout nicht in eine Partei und sich dort engagieren, die Ochsentour mitmachen?
So ist es ja auch nicht, dass die jungen Menschen nicht in Parteien gehen würden. Das hat man bis vor kurzem geglaubt, aber es sind jetzt so viele junge Menschen eingetreten in Parteien, tatsächlich im Zuge von Fridays for Future, im Zuge der Klimadebatte, auch im Zuge der Momente von Trump, Brexit und AfD, die ja ein Erweckungserlebnis waren für viele junge Menschen, die sich bis dahin gar nicht als politisch definierten. Und gerade was zum Beispiel Wahlrecht oder Parteienengagement angeht, die Menschen, die jetzt auf der Straße sind, die dürfen gar nicht wählen. Die sind noch keine 18. Und wenn sie 18 sind, dann müssen sie noch mal ein paar Jahre warten, bis sie wählen dürfen. Dann sind sie 22. Da unterstellt man den jungen Menschen sehr häufig, dass sie es immer nicht richtig machen.
Das war bei uns nicht anders. Ich durfte mit 21 das erste Mal wählen. Dann haben wir dafür gestritten, mit Willy Brandt mehr Demokratie wagen, Wahlzeit ja, runter auf 18. Ich bin jetzt gerne dabei, auf 16 zu senken. Bin ich gerne dabei, zu sagen, lasst uns da weitermachen an der Stelle. Da sind viele in dem Alter, die wissen genauso viel wie ein 60-Jähriger auch, was politische Sachen angeht. Gar kein Zweifel. Also dem Weg können wir gerne weitergehen.
Ja, leider. Sie wollen noch tiefer gehen, Herr Gründinger.
Wir wollen sogar, also ich würde sogar noch tiefer gehen als mit 16, aber 16 Jahre ist ein erster Schritt. Ich finde, dass auch jüngere Menschen wählen dürfen sollten, genauso wie alle anderen auch. Aber leider haben viele Ältere eben nicht die offenen Ohren, die auch ja Franz Müntefering hier sowohl von den Jungen einfordert, als auch von den Älteren einfordert. Denn oft stößt man eben auf Granit. Na, da wird demonstriert über ein Jahr und es passiert trotzdem nichts. Und dann heißt es immer noch, aber ihr müsst doch in die Parteien gehen. Dann heißt es, ihr traut euch gar nichts mehr. Ihr müsst ein bisschen radikaler werden. Dann macht man das, dann passt es auch wieder nicht. Mhm. Also egal, wie man es macht, als junger Mensch unter 30, ich habe das vorher bis vor ein paar Jahren noch selbst gemerkt, man wird gar nicht ernst genommen, man wird gar nicht wahrgenommen. Kevin Kühne, ein wirklich super rhetorisches und politisches Talent,
wird geduzt,
ungefragt von den Mitdiskutanten bei den Talkshows. Philipp Amthor wird ständig mit Jugendwitzen über sein junges Alter belästigt. Wenn man einmal über Ältere sogar einen Spruch bringt, heißt es gleich wieder, du bist altenfeindlich. Oder diese unzählige Debatte über die Umweltsau. Ne? Kam wird mal eine fiktive Oma, die Motorrad fährt, angeblich beleidigt oder vermeintlich beleidigt, ja, dann stehen schon Horden demonstrierender Nazis vor dem WDR-Gebäude. Und der Intendant...
Ja, jetzt sag mal, also sind die Nazis, die da stehen, sind das denn alles Alte oder sind da nicht auch Mittlere und Junge bei? Da kannst du doch erkennen, wie das quer durch die Generation geht, das Problem. Und wir haben allen guten Grund, uns nicht gegenseitig zu verschrecken. Die, die da guten Willens sind und die auch echte Demokraten sind. Da kann man über vieles reden und vieles streiten, aber wichtig ist aber jedenfalls, dass man sich auch einsetzt und dass man es nach den Regeln der Demokratie versucht zu verändern und besser zu machen.
Ich möchte jetzt doch nochmal ein Themenfeld hier aufmachen, das wir immer wieder angeschnitten haben, die Klimakrise. Wir haben jetzt ja anderthalb Jahre Fridays for Future Proteste. Millionen junger Leute gehen weltweit auf die Straße, hunderte Millionen junger Leute. Und es wirkt, sagen wir mal, so lala. Woran liegt das denn, Herr Gründiger? Warum ist Fridays for Future nicht wirklich wirksam?
Naja, sie sind schon wirksam, denn ich erinnere mal daran, über welche Themen wir vor Fridays for Future diskutiert haben. In der TV-Debatte zwischen Merkel und Schulz zur Bundestagswahl kam Klimaschutz gar nicht vor. Mit genau 0 Minuten. Da wurde 60% der Zeit wurde verwendet auf Flüchtlinge, Islam, Terrorismus. Dann kam noch Diesel- und Altersarmut dazu. Und über Digitalisierung oder über Klimaschutz wurde mit exakt 0 Minuten gesprochen. Und das zeigt doch einfach mal an, welche Themen sich da verschoben haben. Einzig und allein dank junger Menschen im Schulalter, die auf die Straße gehen, jeden Freitag, wo erstmal monatelang gesagt worden ist, aber ihr dürft doch nicht die Schule schwänzen, ihr streikt doch nur wegen, damit ihr nicht in die Schule gehen müsst. Und nach einem Jahr hat man es mal gemerkt, dass es ihnen wirklich auf was ankommt und die Themen wirklich verändert haben. Jetzt diskutieren wir über Klimapakete, über Klimaschutz und die Alten verändern sich auch dann.
Ist das so?
Ja, klar, das ist alles richtig. Und das werden wir auch merken bei der nächsten Bundestagswahl in diesem Jahr und im nächsten Jahr. Falsch ist der Eindruck, es wäre überhaupt nichts passiert. Es ist eine ganze Menge passiert, einschließlich Agenda 2030 auf der Weltebene. Die Frage ist nur, wird darüber diskutiert und hält man sich an das, was man da vereinbart? Wenn wir in Deutschland das beste Klimaland wären, wären wir mit 1,1% der Weltbevölkerung nicht die, die die Welt retten, sondern dazu braucht man mehr, dazu braucht man Europa, dazu braucht man andere Länder auch. Und deshalb ist diese Debatte über die Frage der Generationengerechtigkeit eine, die leider ein Stück weit zu kleinkariert ist. Mhm. Die haben viel erreicht, aber jetzt muss daraus auch Konsequenz gezogen werden. Und das geht nach den Regeln der Demokratie, gesagt das zum dritten Mal, das geht nicht durch Appelle, das geht nicht durch besser Wissen, es geht durch besser Machen.
Gut, da gibt es einen Konsens bei den Alten, bei den Jungen hier am Tisch. Lassen Sie uns über ein anderes Klassikerthema, sage ich mal, sprechen, die Rentenpolitik. Es gibt ein Rentenkonzept der Großen Koalition, das geht bis exakt 2025, das ist in 5 Jahren. Warum schafft es eine Große Koalition, nicht ein bisschen weiter nach vorne zu blicken? Haben wir da nicht doch ein Rentenproblem?
Ja, aber das ist ja auch falsch. Ich selbst habe die Rente 67 als Minister verantwortlicherweise durchgesetzt, viel Streit bekommen mit Älteren und kein Lob von den Jüngeren. Ich habe nach vorne geguckt und habe gesagt, Leute, das wird so nicht weitergehen. Das hatten wir in der Koalition vereinbart und das läuft bis 2029, 30, 31. Dann wird das Renteneintrittsalter bei 67 sein. Wir haben in den letzten 15 Jahren, etwa 16 Jahren, das Renteneintrittsalter, das faktische Renteneintrittsalter um 3 bis 4 Jahre erhöht. Ein Verdienst von Gerd Schröder, von der rot-grünen Koalition, von all denen, die dann auch unter Merkel diese Linie weiter mitgemacht haben. Also, da sind wir schon wach, aber das dauert auch seine Zeit.
Gut, aber Finanzierung geht bis 2025, um das nochmal klar zu machen. Danach muss ja nochmal neu diskutiert werden.
Nein, das ist ja nicht wahr. Sondern der Buckel, der durch die Demografie entsteht, der wird finanziert aus dem Steuertopf. Aus dem Steuertopf. Wir geben in diesem Jahr 95 Milliarden D-Mark in die Rentenkasse, weil die Zahl der Rentner im Vergleich zu denen, die in Arbeit sind, so angestiegen ist, demografisch. Und das Ganze geht bis zum Jahr 2040, 45. In der Zeit werden sich die Relation zwischen denen, die in Beschäftigung sind und denen, die Rente bekommen, wieder ausgleichen. Da muss man jetzt nicht so tun, als ob wir da nicht dran gedacht hätten.
Ist es so? Herr Gründiger, ist die Rente sicher und generationengerecht strukturiert, aufgebaut momentan?
Wenn man heute den Jungen sagt, die Rente ist sicher, dann lachen die nur noch. Also die sind zynisch, die sind fatalistisch, weil man ihnen jahrzehntelang erzählt hat, Rente gibt's für euch eh nicht mehr. Das finde ich aber nicht. Ja, denn der Glaube, dass das Rentensystem, das staatliche, kaputt gegangen sei, ist falsch. Das Rentensystem ist erstaunlich stabil. Und warum? Unter anderem deswegen, weil die Rente mit 67 bis im Jahr 2030 eingeführt wird. Deswegen ist das Rentensystem wirklich erstaunlich stabil. Es gibt noch Probleme bei Menschen, die zum Beispiel wenig verdienen, die deswegen zwar lange einzahlen, aber wenig Rente bekommen. da muss man noch nachsteuern.
Ich finde, bei Leuten, die gar nicht einzahlen in das System.
Ja, aber
das
es gibt gar nicht einzahlen. Es genau, gibt noch aber einen, das ist auch kein Sparklub, ein Wort ne? noch sagen zu der Rente. Es gibt einen entscheidenden Punkt, der heißt nämlich, entscheidend ist die Arbeit und sind die guten Löhne. Je nachdem, wie die Löhne sind, so sind auch die Rentenversicherungsbeiträge. Ja. Und das ist der Punkt. Und deshalb muss ich allen sagen, den Jungen und den Alten, macht die Gewerkschaften stark. Ich begucke mir das Ganze im Sozialbereich und sehe, dass da die Beteiligung in Gewerkschaften in manchen Dienstleistungsbereichen minimal ist. Und das ist verheerend. Das ganze Ding kann nur funktionieren, wenn die Gewerkschaften stark genug sind, die Ärmel breit zu machen, die Arme breit zu machen und auch mal zu kämpfen dafür, dass Löhne schneller steigen. Wir haben Teile, ganz besonders im Dienstleistungsbereich, in denen sind die Löhne erkennbar zu niedrig, als dass man daraus wirklich gut leben könnte und auch noch eine anständige Rente bekommen könnte. Bezahlt werden muss das nachher von allen. Und deshalb nochmal, wer gute Renten will, muss auf Arbeit gucken, muss auf Löhne gucken und muss die Gewerkschaften stark machen, damit die auch was durchsetzen können.
Ich würde sogar noch früher anfangen, nämlich bei der Kinderarmut. Kinderarmut ist in Deutschland ein größeres Problem prozentual als Altersarmut. Es sind ein Fünftel Alter aller Kinder, ist von Kinderarmut betroffen. Und da müssen wir schon anfangen. Denn diejenigen Kinder, die in armen Elternhäusern groß werden, die haben auch die Gefahr, dass sie auf dem Arbeitsmarkt nicht gut brillieren, dass sie im Bildungssystem nicht weiterkommen. Und dann, wenn man da nicht rechtzeitig anfängt, dann braucht man nicht hinterher, nach 30, 40 Jahren, wenn alles falsch gelaufen ist, mit Mühe und Not und teuer flicken, was dann nicht mehr zu retten ist.
Das auch ist richtig, aber Kinderarmut ist eben Familienarmut.
Auch da Konsens hier am Tisch. Herr Müntefering hat es gerade schon gesagt, er ist dafür, dass das Parteiensystem weiterhin funktioniert, dass sich die Jungen dort engagieren sollen. Herr Grüniger, haben Sie das Gefühl, dass das funktioniert oder brauchen wir andere Partizipationsformen für junge Menschen?
Es sind vor allem vielfältige Partizipationsformen, die wir gerade erleben. Also tatsächlich gehen ja viele junge Menschen in Parteien. Habe ich gerade schon mal erklärt, dass wirklich sehr viele tausende junge Menschen keine Parteien eingetreten sind. Vor allem die Grünen haben davon profitiert, dass da ist das Durchschnittsalter nochmal verjüngt worden jetzt durch diese Eintrittswelle von wirklich sehr vielen Jungen, vor allem auch jungen Frauen. Und ich erinnere auch mal dran, dass gerade bei Fridays for Future wirklich sehr viele junge Menschen auf der Straße sind. Bei den Demos gegen die Uploadfilter, genauso junge Menschen, die auf einmal politisch ticken, sind hier auf der Straße und
mischen sich ein. Die sind ja nur auf der Straße, die entscheiden ja noch nichts.
Ja, die dürfen auch nichts entscheiden, weil sie keine 18 sind. Also die haben kein Wahlrecht, die dürfen nicht mitbestimmen, wie alle anderen Demokratie mitbestimmen dürfen. Nur den Jugendlichen, den verwehrt man es, weil sie halt zu jung sind dafür, nach einem Maßstab, den sich andere überlegt haben. Deswegen auf jeden Fall braucht man auch Partizipationsmechanismen, die eben den jungen Menschen erlauben, dass sie mitbestimmen dürfen in der Demokratie. Und übrigens auch in den Kommissionen, die es so gibt. In der Rentenkommission gab es keine jungen Menschen. Im Nachhaltigkeitsrat der Bundesregierung gibt es keinen jungen Menschen. Und selbst wenn man jung jetzt bis, sagen wir mal, 35 definiert, selbst dann kommen quasi alle Gremien ohne junge Menschen aus. Und ich meine, anderswo gründen 19-Jährige riesige Konzerne.
Der Deutsche Umweltrat hat vorgeschlagen, dass es bei Fragen der Generationengerechtigkeit einen Generationenrat geben sollte, der auch ein Vetorecht bei bestimmten Entscheidungen haben sollte, mit jungen Leuten besetzt. Herr Müntefering, was halten Sie von dieser Idee?
Ich glaube nicht, dass man die demokratischen Wege, die wir gehen, in Frage stellen sollte, sondern man muss das über die Instrumente machen, die wir haben. Das ist die Legislative, die wir haben, und das ist die Exekutive der Umsetzung. Wir müssen aber versuchen, Wege zu finden, um die Beteiligten näher aneinander zu bringen. Und die Situation, die wir haben, ist eine ungewöhnliche. So viele, so sehr junge Leute haben in vergangenen Jahren nicht in solcher Weise teilgenommen an der politischen Debatte. Und das muss man auch aufnehmen und respektieren. Das darf man nicht wegschieben und sagen, wartet mal ab, wenn ihr älter werdet. Also der Rat für nachhaltige Entwicklung, den es bei der Bundesregierung gibt, Schröder hat den eingeführt, der könnte neu belebt werden und da könnten auch junge Leute mit dazugeladen werden. Ich sehe das beim Bundestag, da gibt es einen Unterausschuss für nachhaltige Entwicklung. Und natürlich könnte ja auch eine verbindliche Linie aufmachen hin zu jungen Menschen, die da auch beratend mit dabei sind. Wichtig ist nur, und da müssen wir ehrlich sein, es kann kein Veto sein, sondern das ist etwas, was zur Demokratie gehört. Entscheidend tun es die, die dafür in einer Wahl das Mandat bekommen haben. Und daran sollten wir auch nicht zweifeln. Aber die die Intensität der Zusammenarbeit, die kann verstärkt werden auf allen Feldern. Da bin ich sehr dafür.
Und damit sind wir am Ende dieser Streitkultur angekommen mit ziemlich wenig Streit und viel Konsens.
Schade eigentlich.
Ja. Vielen Dank fürs Mitdiskutieren an Franz Müntefering und an den Publizisten Wolfgang Gründiger. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Samstagabend.
Ja, gern geschehen.
Dankeschön, gern geschehen.